SWR 2 Wissen.
Die Universität Hohenheim bei Stuttgart. Ein Rundgang mit dem Professor für Sozialgeschichte Ulrich Fellmeth.
Ja, also jetzt stehen wir vor dem Gebäude des Freiheitlichen Pflanzenernährungsinstituts. Das ist natürlich mehrmals umgebaut worden. Das Einzige, was noch sichtbar ist, ist der Gedenkstein von Margarete von Frangl, der ihr kurz nach ihrem Tod von Frauenverbänden hier gestiftet wurde.
Auf der Rückseite ist ein Zitat von ihr. Das wohl berühmteste Zitat von Margarete von Rangl. Ich legte mit den Pflanzen.
Ich legte das Ohr an den Boden und es schien mir, als seien die Pflanzen froh, etwas über die Geheimnisse ihres Wachstums erzählen zu können.
1923 hat Margarete von Rangl Geschichte gemacht. Als erste Frau in Deutschland erhielt sie einen Lehrstuhl, die Professur für Pflanzenernährungslehre an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim.
Margarete von Rangl, Deutschlands erste ordentliche Professorin. Eine Sendung von Imogen Ria Herrath.
Margarete von Rangl kommt 1877 in Moskau zur Welt. Ihre Eltern stammen aus einer alteingesessenen deutsch-baltischen Adelsfamilie. Margarete heißt sie allerdings nur offiziell. Auf dem russischen Taufschein steht Margarita. Die Eltern übersetzen den Blumennamen Margarete ins Englische und nennen ihre Tochter Daisy. Die junge Daisy wächst in der estnischen Hauptstadt Reval auf, dem heutigen Tallinn. Noch während ihrer Kindheit sterben ihr Vater und ihre ältere Schwester. Die Mutter wird zeitlebens ihre engste Vertraute bleiben. Daisy zeigt schon früh einen ausgeprägten Wissensdurst. In der Schule ist sie unter den Besten. Mit 18 Jahren legt sie das Lehrerinnenexamen ab. Sie malt, sie schreibt mit 19 Jahren eine Novelle, die prompt in der Zeitung abgedruckt wird. Eine Zeit lang unterrichtet sie Arithmetik an einer Mädchenschule. Sie ist vielfach begabt, aber verspürt zu nichts einen rechten Drang. Sie sehnt sich nach mehr. Wonach, weiß sie nicht. 1898, mit 21 Jahren, schreibt sie an eine Freundin:
Es geht mir miserabel. Ich komme gar nicht auf dieser verschrobenen Welt zurecht. So schlimm wie diesen Sommer und Herbst ist es mir noch nie gegangen. Ich war alles so überdrüssig. Ich versuchte es mit Religion, dann versuchte ich es mit Philosophie. Lauter leere Verstandessätze und nie ein kleines bisschen Leben oder Nutzen davon. Und zwischendurch fragt man sich, also das ist das Leben, worauf man sich gefreut hat? Kommt denn wirklich gar nichts Packendes, Lebendes, Lebenslohnendes?
Im selben Jahr geschieht etwas, das sie jäh aus dem Alltagstrott herausreißt. Ihr geliebter Bruder Nikolai erkrankt an der Schwindsucht. Als er weiß, dass er unheilbar krank ist, beschließt er, sich einen Traum zu erfüllen und in Zürich Chemie zu studieren. Mit 25 Jahren stirbt er dort. Daisy schreibt:
Er war in letzter Zeit so krank, dass er sich mit Mühe ins Polytechnikum schleppte. Dabei lernte er, wie nicht einmal ein Kern gesunder es kann. Sogar die Professoren bewunderten ihn. Er hat mit seinem Freunde oft darüber gesprochen, dass die Wissenschaft das einzige Erstrebenswerte sei. Er ist für mich ein Vermächtnis des einzigen Helden, den ich gekannt.
Aber erst als Daisy selbst 2 Jahre später schwer krank in einem Sanatorium liegt, beschließt sie, das Leben nicht weiter an sich vorbeiplätschern zu lassen. Im Sommer 1903, mit 26 Jahren, verkündet sie, dass sie Naturwissenschaften studieren will. Die Familie ist entsetzt. Eine Tante spricht aus, was alle denken:
Das Ganze ist doch nichts wie eine verrückte Idee und Emanzipation.
Ganz derselben Meinung sind damals durchaus auch die meisten Hochschullehrer. Daisys Mutter, selbst eine gebildete Frau, stellt sich jedoch hinter ihre exzentrische Tochter. Gemeinsam suchen sie nach einer geeigneten Universität. Die Schweiz bietet sich an. Die Zürcher Universität lässt bereits seit 1867 Studentinnen zu. Doch die Rangls möchten nach Deutschland. Das wird nicht einfach. Aus Marburg zum Beispiel wird ihre Anfrage wenig ermutigend beschieden.
Unser Botaniker, Professor Meyer, ist ein Gegner des Frauenstudiums und würde die Dame unter keinen Umständen in seine Vorlesungen und Übungen zulassen. Auch die Stimmung der Studierenden ist, wie auch auf anderen kleineren Universitäten, in denen das Verbindungswesen eine große Rolle spielt, den studierenden Damen abhold, sodass diese hier nicht recht aufkommen.
Die Universitäten in Frankreich und Italien lassen seit den 1870er Jahren Frauen zum Studium zu. In den Vereinigten Staaten und in England gibt es Frauencolleges. An der Stockholmer Universität lehrt seit 1884 als erste Professorin die russische Mathematikerin Sofia Kowalewskaja. Deutschland rangiert unter den europäischen Ländern abgeschlagen weit hinten. Im Jahr 1903, als Daisy von Rangel beschließt, dass sie studieren will, und als die Physikerin Marie Curie ihren ersten Nobelpreis erhält, dürfen Frauen regulär nur in einem einzigen deutschen Land die Hochschulen besuchen, in Baden. In Preußen werden sie ihnen sogar noch bis 1908 verschlossen bleiben. Preußen ist der Nachzügler. Seit über einem halben Jahrhundert wogt der Kampf um den Zugang für Frauen zur höheren Bildung. Um ihn ringen Feministinnen und Blaustrümpfe, wie gebildete Frauen genannt werden. Aber nicht nur sie, wie Annette Vogt, Professorin für Wissenschaftsgeschichte am Max-Planck-Institut Berlin, berichtet. Sie hat sich besonders mit der Geschichte von Wissenschaftlerinnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt.
Für den gehobenen Mittelstand war Arbeit nicht vorgesehen. Und es sind ja die ersten, die dann argumentieren, dass Frauen studieren sollen. Das liest sich ja heute etwas makaber. Das ist für die, die keinen abkriegen. Also die armen Mädchen aus gehobenen Kreisen, für die das Kloster keine Alternative mehr ist. Irgendwas müssen die ja machen. Und da kommt man dann auf die Idee, dass ein Studium vielleicht nicht so schlecht ist und dass die dann mit dem Studium irgendwas machen können.
Die vereinten Kräfte von Frauenrechtlerinnen und Bildungsbürgertum erringen, wenn auch mit unterschiedlichen Motiven, einen wichtigen Etappensieg mit der Eröffnung eines Mädchengymnasiums in Stuttgart, dessen erster Abiturientinnenjahrgang 1904 zur Hochschulreife kommt. Diesen Mädchen werden nun auch die württembergischen Universitäten geöffnet. Tübingen, so erfahren die Rangels, habe ein freundliches und dem Damenstudium gegenüber offenes Klima. 1904 nimmt Daisy von Rangel im Alter von 27 Jahren das Studium der Botanik und Chemie in Tübingen auf. In einem Brief an einen Freund in Reval berichtet sie:
Studenten gibt es hier 1400 ungefähr und fast alles verstümmelte Chorburschen mit Hunden. Damen sind bis jetzt nur 3, hoffentlich Antiduellantinnen.
Professoren wie Studenten, so berichtet die Mutter beruhigend in Briefen an die Familie in Reval, begegneten den Damen galant und ritterlich. Und?
Sie waren sehr erstaunt, normale junge Mädchen zu erblicken, von denen keine einzige eine Brille trug, die alle blühend, gesund und frisch aussahen.
Die Gegner des Frauenstudiums beklagen unter anderem das unweibliche Aussehen studierender Frauen, die sich ganz dem Lernen widmen und dabei die Schönheitspflege sträflich vernachlässigen. So erinnert sich der Zürcher Literaturhistoriker Johannes Scherr in seinen Memoiren mit einem gewissen Schaudern an seine Kommilitoninnen.
Sie gewährten in ihrem schlampigen, schwarzen oder schwarz gewesenen Kleid, kurz- und rundgeschnittenem Haar, schmierigen Hüten und blauen Brillen einen nichts weniger als anmutigen Anblick. Und wir altfränkischen, zurückgebliebenen Menschen, denen mädchenhafte Bescheidenheit und Zierlichkeit, weibliche Zucht und Scham keine überwundenen Standpunkte waren, mussten uns traurig fragen: Gerechter Himmel, was für Frauen und Mütter sollen aus diesen Mädchen werden?
Ehefrau und Mutter, das ist der eigentliche Frauenberuf Anfang des 20. Jahrhunderts. Darin sind sich die weitaus meisten Zeitgenossen und auch Zeitgenossinnen einig. Der Physiker Max Planck beschäftigt an seinem Institut unter anderem die Physikerin Lise Meitner und plädiert dafür, überdurchschnittlich begabte Frauen in den Wissenschaften zu fördern. Aber auch er ist, von den begabten Ausnahmen abgesehen, gegen ein allgemeines Frauenstudium, denn er ist der festen Überzeugung,
dass die Natur selbst der Frau ihren Beruf als Mutter und als Hausfrau vorgeschrieben hat und dass Naturgesetze unter keinen Umständen ohne schwere Schädigungen, welche sich im vorliegenden Falle besonders an dem nachwachsenden Geschlecht zeigen würden, ignoriert werden können.
Dass studierwillige Frauen wie Daisy von Rangel in dieser Zeit ausgerechnet in den Naturwissenschaften Erfolg haben, mag zunächst erstaunen. Schließlich gelten heute noch, im Unterschied zu Sprachen und anderen Geisteswissenschaften, die Naturwissenschaften als eine eher männliche Domäne. Doch zum einen waren damals die Universitäten generell Männerland, egal ob man Kunstgeschichte oder Mathematik studieren wollte. Zum anderen, so Annette Vogt, besaßen die Naturwissenschaften einen entscheidenden Vorteil für die Studentinnen.
Es ist nicht eine Frage der Interpretation, sondern es ist eine Frage des Könnens und der Begabung. Und das erleichtert natürlich die Akzeptanz, weil das Faktische auftritt als Beweis. Und weil also anders Leistungen messbar sind, vergleichbar sind und akzeptierbar sind. Und das ist ein wesentliches Moment gewesen, dass alle diese Promoventinnen akzeptiert werden. Die Hürde ist, das Fach zu studieren. Innerhalb des Faches ist die Akzeptanz leichter als bei Geisteswissenschaften.
Die erste Hürde hat Daisy von Rangel überwunden. Sie ist ordentliche Studentin. Von ihrem früheren Verdruss ist in ihren Briefen nichts mehr zu spüren. Mit Feuereifer macht sie sich an ihre Studien.
Ich habe flüssige Luft gesehen. Und herumhantieren kann man mit ihr, als wenn es Wasser wäre. Aber eine Riesenehrfurcht habe ich vor ihr.
In den botanischen Vorlesungen sind die Studentinnen zu dritt. Doch
in Chemie und bei den praktischen Studien im Botanischen Institut bin ich die einzige Dame.
Daisy von Rangel ist von nun an bis ans Ende ihres Lebens sehr oft die einzige Dame. Es beginnt ein Dasein als Ausnahme. Gelegentlich klagt sie in Briefen darüber. Aber meist überwiegt die Freude darüber, etwas gefunden zu haben, dem sie sich nun ganz widmen kann. Ihre eigentliche Bestimmung.
Ich finde, die Chemie hat so etwas Klassisches. Die Reinheit und Schönheit der Formeln ohne die Starrheit der mathematischen Zahlen, sondern immer pulsiert Leben darin. Man hört aus der Formel den ungeduldigen, leicht empfänglichen Herzschlag des Sauerstoffs. Man freut sich über das abwechslungsreiche, schattierungsreiche Dasein der Chamäleon-Minerale des Mangans. Man hört den schweren, trägen Blutstrom des Stickstoffs. Ich will jetzt tüchtig Pflanzenphysiologie lernen und zum Schluss sehen, ob ich nicht was Neues über Stoffumsatz und Aufbau in der Pflanze herauskriege.
Ihre 1909 mit Summa cum laude angenommene Doktorarbeit widmet sie
dem Andenken meines Bruders Nikolai Baron Rangel, Student der Chemie, Zürich.
Eine Zeit lang arbeitet sie als Assistentin an einer Versuchsstation der Kaiserlich-Ökonomischen Sozietät. Ihre Kollegen beschreibt sie als
sehr galant.
Doch denen erscheint das Fräulein Doktor
doch als etwas Unnatürliches,
wie sie in einem Brief nach Hause vermeldet. Damit hätte sie wohl leben können, doch die Arbeit, die ihr kaum Zeit für die Forschung lässt, langweilt sie. In der Weimarer Republik bietet die chemische Industrie gute Berufs- und sogar Karrierechancen für qualifizierte Chemikerinnen. Doch Daisy von Rangel will nicht praktisch, sondern wissenschaftlich tätig werden. Sie will forschen.
Was Neues herauskriegen.
Sie stammt aus einer wohlhabenden Familie. Sie muss nicht arbeiten. Sie kann es sich leisten, weiterzulernen. Solch unbezahlte Forschungstätigkeit ist typisch für die Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit, die fast ohne Ausnahme aus gehobenen Schichten stammen. Manche verbringen Jahre in unbezahlten Stellen an namhaften Forschungseinrichtungen, in der Hoffnung auf einen akademischen Durchbruch. Für begabte Männer aus mittellosen Verhältnissen gibt es Stipendien, für Frauen nicht. Die Jahre 1910 bis 1912 verbringt Daisy von Rangel im Ausland, bei den besten chemischen Köpfen ihrer Zeit, beides Nobelpreisträger. Ein Jahr arbeitet und forscht sie im Labor des englischen Chemikers William Ramsay in London. Ein weiteres knappes Jahr in Paris bei Marie Curie.
Ich arbeite mit 100 Litern Uran, einer Menge, die 2 Weintonnen füllen könnte. Madame Curie vertraute mir diesen Schatz an, da sie mir sagte, diese Arbeit interessiere sie persönlich besonders und eine solche Menge Uran gebe es in der Welt nur bei ihr.
Doch die Freude an der Arbeit hält nicht lange. Als Marie Curie im Frühjahr 1912 schwer erkrankt, nimmt Daisy von Paris Abschied. Nach einer weiteren Zwischenstation in Straßburg als Universitätsassistentin und Dozentin am Chemischen Institut kehrt sie ins heimische Estland zurück. Dort übernimmt sie die Leitung der Versuchsstation des estländischen landwirtschaftlichen Vereins. Hier beginnt Daisy mit der Arbeit, die ihr weiteres Berufsleben bestimmen und ihr schließlich ihre Professur eintragen wird. In ihren Erinnerungen schreibt sie:
Der während des Krieges aufgetretene Mangel an Düngemitteln veranlasste mich, einige bis dahin wenig beachtete estländische Kali- und phosphorsäurehaltige Mineralien eingehender Untersuchung zu unterziehen.
Die Oktoberrevolution setzt in Estland, das ja zu Russland gehört, 1917 dieser Arbeit ein jähes Ende. Die Versuchsstation wird geschlossen. Daisy für mehrere Wochen inhaftiert. Ein Arbeiten unter den Bolschewiken kommt für die adels- und nationalstolze Baroness Rangel nicht in Frage. Sie geht nach Deutschland, zurück nach Württemberg. Die Lehr- und Wanderjahre, während derer sie vielfältige Bekanntschaften geschlossen und sich, modern gesagt, gründlich vernetzt hat, kommen ihr nun zugute, berichtet Ulrich Fellmeth, Leiter des Archivs der Universität Hohenheim. Er hat sich mit der Biografie und der Arbeit Margarete von Rangels eingehend beschäftigt.
Hermann Warmbold, der hatte Margarete von Rangel in Reval kennengelernt, als Leiterin der Versuchsstation des Estländischen Landwirtschaftlichen Vereins in Reval. Nun Direktor in Hohenheim, holte sie nach Hohenheim und verschaffte ihr da eine Stelle in der landwirtschaftlich-chemischen Versuchsstation. Und der Warmbold ist ja dann später Vorstandsmitglied der IG Farben geworden, also die Connection zur Düngemittelindustrie. Warmbold ist dann später dann auch noch preußischer Landwirtschaftsminister.
Aber Hermann Warmbold protegiert sie nicht aus alter Freundschaft. Daisy von Rangel arbeitet mit ihren Forschungen zur Phosphorsäure an einem hochinteressanten und brandaktuellen Thema. Im verarmten Deutschland der Nachkriegsjahre sind Rohstoffe aller Art rar. Die Landwirtschaft ist zur Nahrungsmittelproduktion auf Kunstdünger angewiesen, den es aber fast nicht mehr gibt.
Also die mineralische Düngung hat eigentlich drei Grundbestandteile. Das eine ist Kali. Das ist damals in Lothringen leicht abbaubar gewesen. Stickstoff, das ist mit dem Haber-Bosch-Verfahren synthetisierbar gewesen. Und Phosphorsäure. Und nur das war im Deutschen Reich natürlich nicht vorhanden und hat im Ersten Weltkrieg natürlich gewaltige Lücken gerissen. Insofern war das natürlich für die deutsche Wirtschaft und die deutsche Landwirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg von großem Interesse, wie können wir uns unter Umständen unabhängig machen von den so schwierigen Phosphorimporten.
Die Einfuhr von Auslandsprodukten wie Phosphaten ist durch den Ersten Weltkrieg völlig zum Erliegen gekommen und in den inflationären Nachkriegsjahren teuer.
Der Ansatz von Margarete von Rangel war der, dass durch die Auswahl geeigneter Kulturpflanzen und durch die geeignete Nebendüngung das im Boden schon natürlich vorhandene Phosphorsäurekapital mobilisiert werden kann, also von den Pflanzen genutzt werden kann. Wenn das gelänge, dann wäre man von künstlichem Zusatz oder Zusatz von Phosphorsäure in den Boden unabhängig. Margarete von Rangel hat das in ihrer Habilitationsschrift sehr vorsichtig formuliert und ihr begeisterter Lehrer Erebo hat das etwas leichtfertig publiziert als das Düngesystem Erebo-Rangel und das ist von der Presse ganz begeistert aufgenommen worden.
So jubelt die deutsche landwirtschaftliche Presse.
Wir können auch weiterhin den größten Teil der Phosphorsäuredüngung und damit auch den Import von Auslandsphosphaten bei schnell steigenden Ernten und schnell sinkendem Kraftfutterbedarf entbehrlich machen, wenn wir nur die ganze Betriebsorganisation auf dieses Ziel einstellen und uns die neuesten Forschungen der früheren Vorsteherin der landwirtschaftlichen Versuchsstation in Reval, derzeitige Privatdozentin in Hohenheim, Fräulein Dr. M. von Rangel, ausgiebig zunutze machen.
Und das hat zu einem ungeheuren Hype geführt. ganz unabhängig von Phosphorimporten ist man nicht gewesen. Was aber gelungen ist, tatsächlich den Zusatz von Phosphorsäure in den Boden erheblich zu reduzieren. Und bis heute wird eigentlich in der Pflanzenernährung genau an dem Ansatz gearbeitet, unter welchen Bedingungen können wir das im Boden vorhandene Phosphorsäurekapital der Pflanze zuführen.
Das unnatürliche Fräulein Doktor hatte gezeigt, wie nützlich eine studierte Frau sein kann. 1920 reicht sie ihre Habilitationsschrift über
die Gesetzmäßigkeiten der Phosphorsäureernährung der Pflanzen
ein, die erste Hohenheimer Habilitation überhaupt. Der Weg zur Professur ist nun frei, zumindest theoretisch. Praktisch sieht es anders aus. Eine ordentliche Professorin, also eine verbeamtete Lehrstuhlinhaberin, hat es an einer deutschen Hochschule noch nie gegeben. Und auch eine außerordentliche Professorin erst einmal, 1926, als die Physikerin Lise Meitner zur außerordentlichen Professorin an der Berliner Universität ernannt worden ist. Noch nicht einmal das Wort Professorin gibt es. Die Rede ist vom weiblichen Professor. Ein solcher will Daisy von Rangel nun werden, und zwar ein richtiger, ein ordentlicher Professor. Ihrer Mutter schreibt sie 1922:
Ich stehe mitten in schweren Verhandlungen über meine Zukunft. Der Norden streckt seine Hände nach mir aus, der Süden will mich halten. Ich versuche, aus der Situation etwas zu gewinnen. Nicht Geld oder Titel, wohl aber die günstigsten Arbeitsbedingungen für mich.
Ihre aufsehenerregende wissenschaftliche Arbeit über die Phosphordüngung hat ihr weitere hochkarätige Kontakte beschert. Unter anderem mit dem herausragenden Chemiker Fritz Haber in Berlin. Diese Kontakte und noch mehr ihre Vernetzung mit Hermann Warmbold, der sie nach Hohenheim geholt hatte, zahlen sich auf ganz bemerkenswerte Weise aus. Die Sitzungsprotokolle des Senats der Hochschule Hohenheim vom November 1921 berichten:
Der Reichsernährungsminister hat von der Düngemittelindustrie 75 Millionen Mark zur Förderung der Wissenschaft auf dem Gebiete der Pflanzenernährung erhalten. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Fräulein Dr. von Rangel aus diesem Fonds die Mittel zur Errichtung eines Instituts für Pflanzenernährung in Hohenheim erhalten könnte. Regierungsrat Schanz habe den Standpunkt der württembergischen Regierung dahin präzisiert, dass diese großes Gewicht darauf legt, dass Fräulein von Rangel Hohenheim erhalten wird. Fräulein Dr. von Rangel habe nun verlangt, dass sie vollständig selbstständige Vorsteherin und Leiterin dieses Instituts wird.
Im nun folgenden Ringen greifen beide Seiten zu harten Bandagen. 3 Jahre nach Erscheinen ihrer Habilitationsschrift werden plötzlich Plagiatsvorwürfe gegen Daisy von Rangel erhoben. Heute lassen sich diese Vorwürfe nicht mehr überprüfen. Zu viele Unterlagen sind im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Doch der Zeitpunkt der Vorwürfe ist auffällig. Daisy von Rangel ihrerseits droht unverhohlen damit, die versprochenen Geldmittel in Berlin festzuhalten.
Ich nehme an, dass ich die Anstellungsurkunde unter diesen Umständen in allernächster Zeit erwarten darf. Ich bitte darauf zu zählen, dass ich dann sofort alles, was ich vermag, tun werde, um die Auszahlung der Unterstützungsmittel des Reiches zu beschleunigen.
Also deutlicher kann man die Keule nicht schwingen, glaube ich. Die hat die Mittel zurückgehalten in Berlin. Hat gesagt, wenn ich jetzt nicht bald ernannt werde, dann gehen die Mittel woanders hin. Und das württembergische Ministerium hat dann auch sofort reagiert. Der Hohenheimer Rektor und der Hohenheimer Lehrerkonvent erfuhren zuerst aus der Presse und dann durch Eingang, dass sie eine neue Kollegin haben.
Durch die Entschließung des Herrn Staatspräsidenten vom 10. März 1923 ist die ordentliche Professur für Pflanzenernährung an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim der Abteilungsvorsteherin und Privatdozentin Dr. von Rangel übertragen worden.
Die Hintergründe der Ernennung Daisy von Rangels zur ersten ordentlichen Professorin Deutschlands klingen wenig erfreulich. Hat sie sich den Posten nur durch Kungelei und Vetternwirtschaft gesichert? Hat sie in ihrer Habilitationsschrift abgeschrieben? War sie gar keine so große Wissenschaftlerin? Doch, sagt Annette Vogt vom Max-Planck-Institut in Berlin.
An deutschen Universitäten gibt es zwei Ausnahmen mit einer ordentlichen Professur, beide 1923. Margarete von Wrangel in Hohenheim bei Stuttgart an der Landwirtschaftlichen Hochschule und die Mathilde Werting an der Universität Jena. Wenn man genau guckt, also man kann das positiv formulieren, dank der Unterstützung männlicher Kollegen sind die beiden Frauen gegen alle juristischen Hürden und Hürden im Kopf, sprich Vorurteile, als ordentliche Professorin berufen worden. Aber, also das ist, wenn man es positiv formuliert, dank dieser Kollegen. Man kann es negativ formulieren, dank der Beziehungen. Denn beide Professuren sind den jeweiligen Institutionen von außen reingedrückt worden.
Auch Mathilde Ferting, die einzige andere ordentliche Professorin in Deutschland vor 1945, kam nur gegen den Willen ihrer eigenen Hochschule und durch mächtige Hilfe von außen, in ihrem Fall durch den sozialdemokratischen Minister für Volksbildung Max Greil, auf ihren Lehrstuhl. Beide sind Ausnahmeerscheinungen in einer Hochschullandschaft, in der Männer den Ton angeben. Dass beide fähige Wissenschaftlerinnen sind, bescheinigen ihnen hochkarätige Zeitgenossen ebenso wie die Nachwelt. Doch die Tatsache, dass sie Frauen sind und noch dazu fähige und selbstbewusste Frauen, stößt vielen ihrer männlichen Kollegen sauer auf. Frauen behandelt man ritterlich, man öffnet ihnen die Tür, macht ihnen Komplimente. Es ist nicht einmal 20 Jahre her, dass die württembergischen Universitäten überhaupt für Frauen ihre Pforten geöffnet haben. Nun plötzlich wollen diese Frauen auf derselben Stufe stehen, wollen keine Ritterlichkeit und keine Komplimente, sondern Respekt und fordern ihre Rechte ein, ob die Herren Professoren wollen oder nicht. Kein Wunder, dass sich gegen sie Widerstand regt. Margarete von Wrangel hat es geschafft, alle Widerstände zu überwinden. Sie hat gekämpft und sie hat gewonnen. Knapp ein Jahrzehnt lang führt sie erfolgreich das Pflanzenernährungsinstitut in Hohenheim, von 1923 bis zu ihrem frühen Tod. Mit nur 55 Jahren stirbt sie infolge eines Nierenleidens im März 1932. Im Juni 1931 schrieb sie noch in einem Brief an ihre Mutter:
Ich habe viele Kämpfe in meinem Berufe. Ich bin der erste ordentliche weibliche Professor in Deutschland, bin zudem durch einige wissenschaftliche Größen anerkannt worden. Das hat mir die Feindschaft vieler eingetragen. Aber mein Institut ist eine Schöpfung, die von dauerndem Wert und Nutzen bleiben wird. Jedenfalls weiß ich, wofür ich kämpfe.